Ja, wir sind eine kleine, feine Runde. Schön, dass ihr trotzdem noch Ausdauer habt und dabei seid, in diese Spezialwelt mit uns zu steigen.
Ja.
Wir müssen uns den Würfel teilen, weil wir kein angeklicktes Mikro haben. Das heißt, du willst den nehmen. Ist da noch eins drin? Das glaube ich nicht an. Ist egal. Ja, Expert Debriefing in der Unternehmensnachfolge. Vielleicht ganz kurz zu uns. Wir sind Newbies, quasi Newbies, seit einem Jahr im Expert Debriefing. Machen da noch nicht. Also ich war jetzt gerade echt überrascht. Ich kam aus einer sehr theoretischen Session zu Wissensmanagement, Wissenstransfer, Transformation. Wir machen täglich Transformationen in der Unternehmensnachfolge. Also ich würde mal sagen, vorweggenommen, Unternehmensnachfolge, die wir begleiten, ist ein Transformationsprozess für alle Beteiligten. Nur die meisten sprechen es nicht aus. Und in dem Transformationsprozess spielt Wissen, Wissensübergabe eine ganz große Rolle. Das haben wir aber erst, ja, wir machen das seit 2015, haben es aber erst ein bisschen später entdeckt, wie wichtig das ist. Was werden wir machen mit euch? Wir werden euch kurz mal durchführen zum Kontext. Was ist denn überhaupt so eine Unternehmensnachfolge, damit ihr versteht, was durchlaufen wir da für einen Prozess? Und wo sehen wir da Wissenstransfer? Und was sind unsere ersten Erfahrungen daraus? Deswegen auch ganz wichtig, das ist nicht nur euch zu zeigen, was wir tun, sondern mit euch zu diskutieren, was haben wir für Erfahrungen gesammelt? Und was habt ihr aus dem Expert-Debriefing, aus dem Wissenstransfer an Input hier zu geben? Newbie, erfahren, aus anderen Welten, um dann auch einen Teil unserer Session zur Diskussion zu machen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aufgrund dessen, dass wir tatsächlich ja ein bisschen so ein Sonderfall sind oder so ein Sonderlock ist in Bezug auf auf das Expert Debriefing oder Wissenstransfer, ist es natürlich auch so, dass wir auch unterschiedliche Parameter haben oder Rahmenbedingungen haben, in denen wir starten. Ich hatte es eben ganz kurz auch mal angesprochen. Bei uns ist immer Zeitnot, so wie es aussieht. Weil so ein Unternehmensverkauf ist nicht mal eben lang geplant und der Zeitpunkt, wo es dann darum geht, das tatsächlich umzusetzen, ist meistens unter Zeitdruck. Und dadurch fallen auch bei uns plötzlich so andere Parameter plötzlich ganz anders auf oder sind bei uns jetzt aufgefallen. Wir versuchen das natürlich auch anders zu gestalten. Aber da nehmen wir euch jetzt, glaube ich, auch einfach mal mit, um euch ein bisschen diese Besonderheiten zu sehen. Für uns ist es wahnsinnig wichtig, auch euer Feedback oder eure Ideen mitzunehmen. Das wäre prima und einfach die Diskussion auch darüber.
Also, ganz kurz Agenda formal, das hatte ich gerade gesagt. Also, ganz kurz zu uns, was machen wir? Wir beraten seit 2015 Unternehmensnachfolge. M&A steht für klassischen Kauf und Verkauf von Unternehmen. Das Thema Personal immer im Kontext von Transaktionen, von Kauf und Verkauf. Und Unternehmensentwicklung, sprich, wenn ein Käufer auf uns zukommt und sagt, ich suche eine strategische Erweiterung, wie kann ich das über ein anorganisches Wachstum, über einen Zukauf realisieren? Das sind die Punkte, die wir machen. Wir selber haben eine Nachfolge durchlebt. Wir haben unsere Beratungsgesellschaft in der Nachfolge übernommen 2015. Wir sind ein sogenanntes Management-Buy-in-Ehepaar. Heißt, wir haben als Externe ein Unternehmen übernommen. Das heißt, wir sprechen aus der Praxis für die Praxis. Vielleicht zum Verständnis von unserem Hintergrund, wir kommen beide aus Großkonzernen und mittelständischen Laufbahnen. Ich mit dem Fokus Personalarbeit, Recruiting, Methodik-Recruiting, Verständnis von Organisationen. Also da spielt ein bisschen Historie mit in dem, was wir heute tun.
Ja, und bei mir, ich komme von aus der Elektronikindustrie, Großindustrie, internationale Konzerne und in der Halbleitertechnik. Und habe dort auch immer Führungserfahrung gehabt, weltweite Führungserfahrung zum Teil, was da natürlich auch immer wieder mit reinspielt. Ne? Weil ich bin durch die gesamte Karriere meines Lebens gelaufen und ich habe nicht ein einziges Expert-Debriefing gemacht. Ich bin jedes Mal von einem Job in den nächsten gesprungen und meinem Nachfolger habe ich nichts mitgegeben. Also das ist so mal nur die Erfahrung, die man selber gemacht hat, was man nicht tun sollte.
Also nur zum Kontext, damit ihr versteht, aus welcher Richtung kommen wir. Wir haben viel Methodik, wir haben uns darüber unterhalten. Was heißt es, wenn ich in einem größeren Unternehmen war, Methodik mitgenommen habe? Also das spielt jetzt bei uns eine Rolle, heute. Sprich, wie sieht denn so ein Unternehmensnachfolgeprozess aus? Wir haben über Prozesse heute viel gesprochen. Da gibt es einen Referenzprozess, aber jede Transaktion ist anders. Genau wie jedes Expert Debriefing anders ist, ist auch jede Transaktion einer Unternehmensnachfolge anders. Zur Zielgruppe von uns vielleicht noch zum Verständnis. Wir beschäftigen uns nur mit kleinen mittelständischen Unternehmen, wo der Entscheider in der Regel auch der Inhaber ist. Zum Verständnis von der Organisation, mit der wir es zu tun haben. Und zum Thema
Übergabe innerhalb der Familie oder raus in die Welt?
Beides. Also es kann, ich würde sagen, sehr, sehr selten innerhalb der Familie, eher nach außen. Und da heißt es tatsächlich so, dass wir sagen, dieser Prozess hat mit einem Unternehmen zu tun, in der Regel, was historienbelastet ist, wo viel Wissen drin ist, wo viel implizites Wissen oder, ich habe eben gelernt, in verschiedenen Ausprägungen Wissen, was nicht explizit abbildbar ist, vorhanden ist. Und warum ist Wissenstransfer für uns in diesem Prozess wichtig? Weil, das ist ganz klassisch gerechnet, Wissen ist ein Asset. Wissen ist ein Werttreiber in diesem Prozess. Wenn das Wissen nicht mehr da ist, verliert das Unternehmen an Wert und wird weniger attraktiv.
Also soweit die Theorie. Ne? Also das ist wirklich so, dass es heute noch nicht gang und gäbe in irgendwelchen Transaktionen. Also Wissen wird nicht bewertet. Also wenn man Unternehmensbewertungen macht, ist Wissen nur, sagen wir mal, implizit natürlich da, weil ich eine Bewertung nach den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens mache. Wenn das Unternehmen wertvoll ist, dann sind meistens betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gut. Heißt, das Team hat sehr viel Wissen. Aber so weit, so gut. Es kann aber auch die Maschine sein, es können die Kunden sein, es kann die Marke sein. Also das Wissen der Person selber wird nicht heute bewertet. In keinster Unternehmensbewertung. Also wir nutzen unterschiedliche Tools dazu und unterschiedliche Methoden, die wir da in der Unternehmensbewertung annehmen. Aber heute gibt es das nicht. Nur in einem, vielleicht doch noch ein Aspekt, wo es immer wieder kommt, ist natürlich, wenn jemand sagt, ich kaufe ein Unternehmen und sagt dann plötzlich, oh, was, das sind ja nur Leute, ich kaufe ja nur quasi Menschen und Menschen haben Beine. Also wenn ich das Unternehmen heute kaufe, wer garantiert mir, dass morgen noch die Menschen da sind? Das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, eigentlich ist viel wichtiger, wer garantiert mir, dass das Wissen noch im Unternehmen verbleibt, ne?
Eine Bemerkung dazu, hat mich erinnert, ich habe vor 35 Jahren mal in den USA gearbeitet, dann habe ich immer so Tapes angehört von Tom Peters. Das ist ein Berater, den kennt ihr alle nicht mehr, alle zu jung, ja. Ich kenne ihn noch, du lächelst auch so. Und der sagte, wenn man Kraft Food nehmen würde und würde mal, also Kraft Food, die Philadelphia und der ganze, ja. Das kennt ihr, ne? Ja, das kennt ihr. Wenn man das zusammenrechnen würde, würde man einen Unternehmenswert von 1 Milliarde irgendwie Maschinen und so weiter, 1 Milliarde Dollar. Es wurde aber tatsächlich 15 Milliarden taxiert. Ja, also das heißt, da ist natürlich sozusagen von der Börsennotierung her, ist natürlich genau das schon irgendwie bewertet. Ja, also die reinen Assets sind ein 1/15 wert von dem, was der Unternehmenswert dann taxiert war.
Ja, ich denke ja, aber das Thema ist eine Potenzial versus Asset-Betrachtung. Was habe ich an Wirtschaftsgut, was ich messen kann? Wie alt ist die Maschine? Wie alt ist der Fuhrpark? Was macht das Gebäude? Und was unser Ansatz ist, ist zu sagen, ich möchte auch eine Bewertung dessen machen, was in den Köpfen ist. Das heißt, wir möchten es attraktiver machen. Bist du mit dem Lautsprecher dran? Also ganz kurz zum Prozess, damit ihr versteht, wo wir sind. Am Beginn eines Übergabeprozesses, der dauert in der Regel 1,5 bis 2 Jahre leicht, wird festgelegt, wo steht das Unternehmen heute, was soll mit dem Unternehmen passieren, welchen Prozess haben wir vor uns, also eine Analyse, eine Ausgangslage. Dann wird der Prozess der Übergabe vorbereitet, es wird ein Geschäftsplan in einer Form erstellt, dass es eine Art Informationsmemorandum ist, was nach draußen geht, sprich, wo die Kernfakten drinstehen. Und da steht dann zum Beispiel auch drin, deswegen ist hier das als, schon als Expert-Debriefing relevant gesehen, da stehen Aussagen zur Mannschaft drin. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, Alter, Durchschnittsverweildauer etc. pp. Da ist aber für uns in unserem Ansatz ganz wichtig zu sehen, wo ist denn Wissen und wo sind vielleicht Punkte, wo Wissen abwandert. Heißt, was müssen wir für diesen Prozess an Antworten bereit haben? Oder welche schnellen Maßnahmen müssen wir durchführen, um diese Wissensabwanderung oder diesen Wissensabgang abzufangen? Wenn diese Vorbereitung stattgefunden hat, wir die erste Analyse gefahren haben, dann beginnen wir auf den Markt zu gehen. Wir sprechen an. Wir hatten darüber gesprochen. Das ist ein bisschen wie eine Personalsuche. Kann man ganz klar sagen, die Methodik ist, ich formuliere, was habe ich für ein Anforderungsprofil oder für was habe ich zu geben? Was habe ich für eine Zielgruppe, die ich anspreche und wie gehe ich auf die Zielgruppe zu? Und das machen wir. Wir gehen auf den Markt. Wir verkaufen letztlich das.
Ja, und vielleicht jetzt das, was wir dann mehr oder weniger festhalten, wird ja dann typischerweise in dem gesamten Prozess tatsächlich von einem Kaufinteressenten dann auch geprüft. Also er schaut sich das schon im Detail an. Da wandern wir dann in so eine Grauzone der DSGVO-Welt, weil natürlich wir personenbezogene Daten nicht veröffentlichen dürfen, auch selbst in dieser juristisch ganz klar definierten Phase nicht. Das bleibt so lange anonym bis kurz vor tatsächlich dem Kaufvertragsunterzeichnung. Vorher dürfen wir an sich nicht tatsächlich die personenbezogenen Daten, also Person heißt, ich muss sie anonymisieren. Ich habe eine Personalliste mit Eintrittsdatum etc. pp., das ist alles drin, aber nicht die personenbezogenen Daten, also sprich, wer ist es? Aber hier schaut natürlich der Käufer dann schon direkt drauf und sagt, Moment, der und der sind für mich ein erhöhtes Risiko. Wenn die rausgehen, wenn ich das Unternehmen gekauft habe, das wird bekannt, habe ich einen großen Verlust. Also sprich, was passiert in der Verhandlung dann zum Kaufvertrag? Die schreiben ganz klar rein, dass 10% oder 20% des Kaufpreises erst einmal entweder auf ein Sonderkonto gelegt wird, überhaupt nicht bezahlt wird, sondern gehen in ein Sonderkonto oder werden überhaupt nicht bezahlt, weil immer das Risiko besteht, dass die Mitarbeiter verloren gehen während diesem Prozess. Sprich, es ist eine quasi ein Malus, den ich auf meine Transaktion bekomme. Um dem entgegenzuwirken, ist unser Vorgehen, dass wir sagen, ja, wir nehmen jetzt das quasi vorneweg. Wir machen ein Expert-Debriefing vorneweg und da kommen wir jetzt dann gleich mal ganz kurz zu und sagen, ja, das ist quasi ein Teil unseres Verkaufsprozesses. Wir machen das Expert-Debriefing mit ausgewählten Mitarbeitern vorneweg, um einfach sicherzustellen, dass dieses Know-how im Unternehmen bleibt. Soweit das natürlich möglich ist, weil viele der Verkäufe absolut anonym laufen und vertraulich laufen. Häufig ist auch die Mannschaft, die Mitarbeiter überhaupt nicht involviert in den ganzen Verkaufsprozess. Dann kann man es nur anbieten quasi, beziehungsweise, und jetzt kommt das Eigentliche, ist der Geschäftsführer, Gesellschafter. Der, der oben sitzt, also als Inhaber, der hat natürlich das meiste Wissen, weil der ist seit 40 Jahren oder wie auch lange in dem Unternehmen, hat es vielleicht sogar gegründet und dem sein Know-how ist so weitreichend, dass den, und der ist ja involviert in dem Prozess, dem sein Wissen ist das Mindeste, was wir versuchen, vorneweg schon mal festzuhalten.
Die Möglichkeit von der Verkäuferseite das Expert-Debriefing anzutriggern, ist eins, was wir als erstes versuchen, wenn wir einen Verkauf begleiten, dass wir dem Verkäufer sagen, dein Wissen ist Gold wert. Es ist ganz wichtig, dass wir das erfassen. Das läuft aber zugleich mit einem Prozess. Dieser ganze Verkaufsprozess ist ein Vertrauensprozess. Bevor uns jemand beauftragt, müssen wir eine ganz klare Vertrauensbasis gebildet haben, weil wir ganz tief in alles im Unternehmen eingehen. Sprich, wenn wir so viel Vertrauen gesammelt haben, dann ist der logische Schritt für uns, dieses Vertrauen zu nutzen und ihm zu sagen, lass uns das festhalten, um dein Baby noch besser in die nächste Hand zu geben. Ein anderer Ansatz, das ist, wenn wir merken, das ist nicht der Fall, aber wir mit dem Käufer zu tun haben. Und der Käufer sagt, okay, ich übernehme das Unternehmen. Danach weiß ja jeder, dass es gekauft wurde. Und wir sagen dem Käufer, wenn ihr das möchtet, wir können das schon vorher an, wir bieten das vorher an, werden wir nach Abschluss dieser Transaktion, dann sind wir ja nicht mehr seitengebunden, dann sind wir nicht mehr auf der Seite des Verkäufers, sondern sind wir wieder neutral. Lass uns danach einen Expert-Debriefing-Prozess starten mit dem Kernpersonal, was drin ist, damit ihr schneller den Griff auf das Unternehmen kriegt, damit ihr schneller als neue Führungskraft oben an der Spitze agieren könnt.
Das ist jetzt quasi der letzte Schritt, ne, der Übergabe. Das wird so schön im Neudeutschen Post-Merger Integration genannt, also die Übergabe des Unternehmens in den neuen Eigentümer. Und dazu zählt das natürlich auch. Und da kann das natürlich eines der wichtigen Aspekte sein, wie wir an die Käufer herantreten oder was wir denen auch direkt vorschlagen. Aber vielleicht mal jetzt, damit wir das mal vielleicht ganz konkret machen, mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel war, das war direkt unser Lehrstück, also quasi Lehrstück, nee, nicht Lehrstück, unser Guinea Pig, wie man so schön heißt, unser Versuchskaninchen. Das haben wir also, das war das erste Mal, dass wir ein Expertise-Briefing gemacht haben. Wir haben es zu zweit gemacht, das muss man auch sagen, um einfach die Möglichkeit zu haben, einer dokumentiert, der andere hält das Interview und moderiert. Und wir haben vielleicht jetzt hier eine Sondersituation. Das Unternehmen ist sehr klein, ist durch eine Phase der Konzentration gelaufen. Man hat sehr viele Mitarbeiter entlassen müssen, hat sich also auf ein kleines Team geschrumpft, gesund geschrumpft und sehr gesund, muss man sagen. Und was hat man gemacht? Viele der gerade technischen Bereiche sind nach außen hin verlagert worden, ein Outsourcing-Strategieverfahren, so dass man eigentlich nur noch ein paar wenige Köpfe hat. Und da ist das Gewissen des Unternehmens geballt zusammen. Gut und schlecht. Ne? Gut für die Zahlen, schlecht für die Struktur des Unternehmens. Schwierigkeit war, der technische Leiter mit 30 Jahre Erfahrung im Unternehmen ist in den Ruhestand gegangen. Man hat das irgendwie falsch eingeschätzt, auch in dem Verkaufsprozess falsch eingeschätzt, die Gesellschafterin. Und sie hat, als wir den Prozess gestartet haben, hat sie es uns gesagt und sagt, ja, und übrigens, mein technischer Leiter geht Anfang dieses Jahres in Rente, in Altersteilzeit. Das ist der Einzige, der wirklich doch das Know-how hat, was auch die Historie betrachtet ist. Ne? Also das Know-how für ihn war absoluter Werttreiber, absolut kritisch bezüglich der Werthaltigkeit des Unternehmens und wir mussten es möglichst irgendwie einfangen.
Jetzt muss man sich das wirklich vorstellen, das ist ein kleines Team, die bauen Abgaslösungen für Großindustrieanlagen. Da sind Pläne, die liegen noch im Keller, handgezeichnet von vor 120 Jahren. Da ist Wissen überall. Aber das war explizit vorhanden. Wir wussten aber auch, bei ihm ist so viel, wir haben eben das Thema Schatz gehabt, da war so ein Schatz im Kopf drin. Das wisst ihr selber, dessen ist sich der Experte ja meistens gar nicht bewusst. So von wegen, was weiß ich denn schon? Das kam ganz oft. Also, was haben wir gesagt? Wir waren zum einen beauftragt, das Unternehmen zu verkaufen, sind wir noch. Zum anderen haben wir die junge Gesellschafterin, Inhaberin, Betriebswirtin davon überzeugt, dass Expert-Debriefing hier absolut existenziell ist. Wir haben gesagt, wir machen ein Expert-Debriefing mit dem technischen Leiter. Jetzt zu den Rollen. Wir beide als Tandem in der Moderation, der Experte und die Gesellschafterin, Geschäftsführerin, die hat eine Doppelfunktion gehabt. Die ist einerseits Vorgesetzte von ihm, andererseits aber auch temporär Übernehmende, weil wir ja noch keinen Nachfolger haben. Und das war eine tricky Situation, deshalb war für uns ganz klar, das machen wir zu zweit. Weil diese Gespräche haben so viel Musik drin, das müssen wir zu zweit machen.
Ja, und der zeitliche Aspekt vielleicht noch dazu. Ne? Also der zeitliche Aspekt war auch tatsächlich, dass wir sehr bedingt natürlich auf ihn Zugriff hatten. Er war mehr in den Bergen beim Skifahren, als dass er zur Verfügung gestanden ist. Und klar, er ist in Altersteilzeit. Ne? Seine Agenda schaut schon ganz anders aus. Und wir mussten ihn immer wieder zurückholen dazu quasi. Ne? Und das war, glaube ich, auch das Spannende an der ganzen Sache.
Ich kann mich an ein Telefonat erinnern, da hatten wir das mit der Vorgesetzten angeregt. Wir waren uns eigentlich schon handelseinig, dass wir das machen. Aber ganz klar, er musste ja gewonnen werden. Wir konnten das ja nicht. Da habe ich mit ihm telefoniert dazu. Und ich habe durch das Telefon gesehen, zwei solche Augen. Diese Welt dieses Wissenstransfers war für ihn ganz weit weg. Und da kam ein Punkt, den werde ich später noch zeigen, was er immer wieder gesagt hat. Also wichtig war jetzt im Ergebnis, was haben wir geschafft, trotz der Skepsis. Wir haben eine Wissenslandkarte mit ihm erarbeitet, die wirklich sehr gut ist. Wir haben angefangen in Mindmap. Da waren wir noch sehr blond. Wir sind da rein, haben uns hingesetzt, haben die Mindmap aufgehauen und gesagt, jetzt machen wir eine Mindmap. Die beiden haben sich so daran aufgehängt, an diesem Tool, was ihnen nicht bekannt war, obwohl wir das ja gefüllt haben, dass wir ganz schnell gemerkt haben, hier kommen wir nicht weiter. Sprich, da mussten wir schon Flexibilität haben, haben überlegt, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, haben gefragt, mit was für einem Tool fühlst du, Experte, dich denn vertraut? Was war's? Ihr könnt es euch denken. Excel. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das das Minimalste ist, dann nehmen wir Excel, wenn du dich damit wohl. Und das war der erste Öffner. Wir haben gemerkt, das Tool an sich war eine Sperre und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt Excel. Dann nehmen wir die Logik der Wissenslandkarte und übertragen die auf Excel. mit verschiedenen Reitern, mit verschiedenen Unterpunkten. Wir haben es tatsächlich geschafft, Wissensgebiete zu identifizieren, wichtige Wissensgebiete. Und ich glaube, da erzählst du eine Anekdote, die war der Brüller. Ich meine, ihr kennt all diese Anekdoten, was da passiert. Wissensgebiete heißt, ich kenne den und ich kenne das Know-how.
Gut, ich glaube, das Spannendste war tatsächlich, und das ist immer so der eine, also er selber war darüber überrascht, welche Wissensgebiete er selber plötzlich erkundet hat, was er wirklich weiß. Das war das Schönste. Aber er hatte eins, und das gehört da, es ist ein Sonderanlagenbau, also Großanlagen, wie man sich es vorstellt, ne? Stahlindustrie, Thyssen und solche Anlagen, da bauen die ihre quasi diese Prozessgasreinigungsanlagen rein. Also höchst komplex, und dafür wird ein Berechnungstool verwendet, und dieses Berechnungstool ist auf Basis Excel. Dieses Tool hatte ein Passwort, und das Passwort wusste nur er. Ansonsten konnte man das Tool nehmen und wegschmeißen. Das war das Erste. Also erstmal das Passwort zu bekommen. Wenn dem beim Skifahren oder Bergsteigen was passiert wäre, wäre es weg gewesen. Das Zweite, was spannend war, erstens, die Gesellschafterin, Geschäftsführerin kannte das Tool gar nicht. Sie wusste gar nicht, was damit passiert oder sonst irgendwas. Ne? Also es wäre mehr oder weniger ohne ihn, ohne diese Übung, die wir jetzt hier gemacht haben, diesen Prozess, wäre es gar nicht aufgetaucht. Das Zweite war, dass tatsächlich eins passiert ist, dieses Tool ist von ihm auch mitentwickelt worden. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Know-how mit drin gewesen. Und überhaupt die Existenz und dann auch die Dokumentation von diesem Tool war wahnsinnig wichtig, dann auch als wichtigen Asset dann später in dem Unternehmensverkauf festzuhalten. Ohne dem hätte man wahrscheinlich eine Chance vertan, weil jetzt ist tatsächlich ganz klar dokumentiert, was vorhanden ist. Ja.
Also wir haben tatsächlich dann in diesen Interviews, in diesen Fragestellungen, es waren wirklich strukturierte Interviews, die wir geführt haben mit ihm, viel Wissen hervorgeholt. Was schön war, muss ich dazu sagen, die Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen mussten wir auch sehr stark daran anlegen, mit was fühlt er sich wohl, was kann er machen. Dadurch, dass wir keine große Organisation hatten, sondern eine kleine Organisation, war ganz klar, wir haben die Wissenslandkarte erarbeitet und er füllt auf mit dem, was weiß er, wohin verlinkt er, welche Datenablagen gibt es, welche Lessons learned, welche Beispielprojekte würde er aus seiner Erfahrung jemandem mitgeben als Referenzprojekte?
Ja, und vielleicht da auch ganz, ganz, ganz wichtig, und das war auch so etwas, Wertschätzungsthema, ne? Der fing plötzlich an, selber dran zu arbeiten. Er war weg beim Skifahren und hatte gesagt, ja, ich bin jetzt beim Skifahren, ich bin jetzt weg, ne? Also vergesst das mit eurer Wissenslandkarte, ich mache das irgendwann mal, wenn ich wieder da bin. Plötzlich haben wir gemerkt, dass bei uns auf dem Server eine neue Version daran war. Die hat er tatsächlich gemacht, als er unterwegs war. Also er fing plötzlich an und man merkte auch, die Inhalte strömten rein und man merkte plötzlich, oh, er hat Spaß daran gefunden. Er hat Spaß daran gefunden, sich selber quasi zu verwirklichen und das Ganze zusammenzubauen. Und das war tatsächlich auch das Positive.
Und wir haben dann auch noch im Nachgang Feedbackgespräche mit ihm geführt. Also wir haben insgesamt 2 persönliche Treffen gehabt, um das ganze Konstrukt der Wissenslandkarte aufzubauen, den Ansatz des Auffüllens vorzubereiten, und er hat im Nachgang die Dinge gefüllt.
Und wir haben es online gemacht.
Füllen heißt für euch Dokumentation erstellt. Also da ging es in den Maßnahmen eher darum, dass er beschreibt und in der Excel dann oder wie auch immer da dann Inhalte generiert und weniger ein Gespräch zwischen dem Wissensgeber und der Nachfolgerin?
Ja, vielleicht, du hast auch, der Punkt ist natürlich, erstens, wir hatten keinen Nachfolger wirklich, ne, sondern es war ja wirklich nur die Vorgesetzte oder Inhaberin des Unternehmens, die Einzige, die tatsächlich hier das Wissen entgegennehmen konnte, beziehungsweise wir haben halt gesagt, es muss so dokumentiert sein, dass der nächste technische Leiter das sofort versteht und übernehmen kann. Das war das Allerwichtigste und Kritischste, weil bei uns das ja komplett asynchron ist. Ne? Also ich interviewe, habe aber nicht den Nachfolger bekannt. Und ich weiß auch nicht, wie er aussehen wird. Deswegen, das war so der erste kritische Punkt, den wir natürlich hatten. Ja, mit der Dokumentation, es war tatsächlich ein Runterschreiben in Excel. Wir haben versucht, ihn dazu zu bringen, dass er gerade dieses Excel-Tool wäre hervorragend gewesen, eine Dokumentation zu machen, wo er es erklärt, wenn er da durchgeht. Einfach so einen Videocast zu machen. Ja, Naja.
Also man muss sich das so vorstellen, wir haben ihm das gezeigt. Wir haben gesagt, Voice over Excel. Du füllst das aus, man hört nur deine Stimme. Und man hat echt gemerkt, dass er sich, wir haben heute, glaube ich, darüber gesprochen, ich kann nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Und da war Schluss. Dann haben wir dann nochmal die Flüsterin, die haben ein sehr gutes Verhältnis, der technische Leiter und die Inhaberin, die haben wirklich ein tolles Verhältnis. Die hat versucht, auf ihre Schiene das nochmal zu promoten. Das fand ich ganz toll. Und hat aber dann irgendwann gesagt, es tut uns leid. Wir sind mit der Freiwilligkeit an der Grenze. Haben wir gesagt, okay, also das wäre so die Krönung gewesen, wenn er das gemacht hätte. Das hätte super gepasst.
Vielleicht jetzt mal, damit wir durchkommen, was haben wir gelernt aus diesem ganzen Prozess? Und das ist, glaube ich, wichtig. Erstens, während dem Prozess haben wir es tatsächlich geschafft, von dem Experten die Motivation zu steigern. Allein durch die Tatsache, dass er gemerkt hat, was passiert mit ihm dort. Das war ihm, glaube ich, gar nicht so bewusst. Also er ist Techniker, ne? Also Ingenieur der wirklich alten Schule. Und er wusste alles und kann alles. Und plötzlich merkt er, dass das, was er kann und weiß, ist verdammt viel. Und hat das tatsächlich geschafft. Die Wertschätzung war hervorragend dabei. Ich glaube, die Auswahl der Tools, das war tatsächlich etwas, deswegen das, was Christian da heute auch präsentiert hatte. Ich glaube, da sehen wir zumindest, jetzt, was wir bis jetzt festgestellt haben, die größte Schwierigkeit, die größte Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst jetzt in dem zweiten Fall, wo wir gleich reinkommen, da haben wir gesagt, ja, dann nutzen wir halt OneNote, wenn ihr nichts anderes habt. Ja, die haben zwar OneNote, aber keiner hat eine Ahnung, wie das funktioniert. Solche Dinge, das muss ich sagen, das macht momentan mir Bauchschmerzen. Ich war überrascht, dass Christian so der Erste ist, der sich so mal Gedanken gemacht hat über die Digitalisierung des Prozesses. Ich fand das schon mal klasse. Aber ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben, auch da. Realität ist noch weit weg, sozusagen. Ja, definitiv.
Erfasste Wissensbereiche, die existenziell sind für das Unternehmen. Das war gut und böse in einem, erschreckend. Und zum anderen, habe ich meine Schulterpolster wachsen sehen. Gesagt, yes, genau, wir haben genau das geschafft, was wir wollten. Wir haben Dinge aufgedeckt, die existenziell waren für den Prozess. Und zwar nicht nur für den Wissenstransfer an sich, sondern für die Fortführung des Unternehmens.
Ja, und also das, wo wir, vielleicht sind es die Eltern, vielleicht sind es die Ingenieure. vielleicht liegt es daran. Also ich darf das sagen, weil ich selber einer bin, aber sein Spruch war einfach klasse, der gesagt hat, der Nachfolger ist nur gut, wenn er die Erfahrungen selber macht. Totaler Bullshit. Aber er hat das wirklich gelebt. Ne? Er hat das jedes Mal wieder uns gesagt. Ich glaube, im Herzen hat er gesehen, ja, es ist ein guter Prozess, aber diesen Satz hat er noch nicht ganz so aufgegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war auch so einer der Schwierigkeiten.
Der Satz ist, glaube ich, auch repräsentativ für die Klientel, mit der wir es zu tun haben in den inhabergeführten Unternehmen. Der Techniker war einer, da war quasi schon fast, weil er seit jeher dazugehörte, hat er diese Rolle eingenommen. Und damit sehen wir uns konfrontiert und da müssen wir uns drauf einstellen. Und die größte Herausforderung, abholen der Beteiligten, ganz klar, und die Tools. Ich glaube, das in Kombi. Und wenn ich euer Nicken sehe und ich sehe das, deute ich das mal als Erfahrung aus euren Prozessen.
Kennt ihr Goethes Wanderers Nachtlied? Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt ins Leben uns hinein und lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihnen der Pein, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Natürlich ist das, was der Herr Ingenieur an der Stelle sozusagen an Schweiß und Tränen sozusagen in seinen Dings. Er hat schon recht natürlich im Kern. Ja? Das, was euch gelungen zu sein scheint und was ich auch merke sozusagen bei älteren Herrschaften, ich zähle mich selber dazu, es kommt dann irgendwann der Punkt sozusagen, wo dieser ganze Kampf um ich will sein, ich will überleben in dieser Organisation, so wie ich eben gerade gesagt habe, der ist dann nicht mehr da. Ja, und dann kommen plötzlich sozusagen so Kondensate aus dem Berufsleben, wo so Sätze kommen und Zusammenfassungen kommen, die du eigentlich als Zuhörer und als junge Kollegin oder sowas dir 20, 30 Mal anhören solltest. Es sind 10 Minuten vielleicht nur gesprochen, wo du im Prinzip das, was das, ja, was das Kondensat so dieser Lebenserfahrung ist, dann rüberkommt und rüberschwappt. Ja.
Was? Ich glaube auch, das Wichtigste ist, das Ganze ist ein Angebot. Es ist ein Angebot an den Experten, das zu machen. Es ist ein Angebot an den Nachfolger, das anzunehmen, was der Experte ihm bietet. Das ist immer das, das hat auch keinen Anspruch auf falsch richtig, hatte jemand heute gesagt.
Ja, gerne. Nur als kurze Anknüpfung dazu, ist mir gerade aufgefallen, dass wir auch sehr oft in den Wissenstransfern, also bei mir ist es zumindest so, auch oft dann darüber diskutieren, dass der Wissensgeber eben sagt, das ist jetzt mein Wissen, so habe ich mir das erarbeitet, aber ich fände es auch gut, wenn mein Nachfolger das auch ganz anders macht. Also das, da ist auch Raum da, das anders zu machen. Und ich finde, das ist auch in dem Prozess dann auch was, was man herausschälen kann. Na? Also ne, es ist eben ein Angebot, es ist eine Art und Weise, das zu machen, muss aber nicht die letztendliche Lösung sein. Ne? Und das ist, glaube ich, dann auch wieder, wie man dann die Überzeugung schafft. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, das einfach eins zu eins zu übertragen, sondern dass man erstmal überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, wo muss man denn hingucken, ne? Und was waren die Erfahrungen und wo kann man ansetzen. Weil wenn man das Tool gar nicht kennt, dann kann man darüber auch nicht sprechen. Ne? Man holt es hervor und dann kann man darüber sprechen. Ja.
Das beschreiben wir immer so als den Goldstaub in unseren Wissenstransferprozessen, wenn der Wissensgeber erzählt, wie mache ich das? Und der Wissensnehmer sofort mit der frischen Brille fragt, aber warum nicht so? Und wie ist das passiert und warum nicht? Und der Wissensgeber dann sagen kann, vor 5 Jahren haben wir genau das probiert, wir sind so dermaßen gegen die Wand gefahren, wenn ich das heute nochmal machen würde. Und da sind wir dann quasi an der Spitze des Wissenstransferprozesses, von da wollen wir hin, weil dann wird das ganze Erfahrungswissen, kann die neuen Ideen gegenchecken, kann das challengen und im Zweifelsfalle vor allen Dingen die gute Aussage tätigen. Brillant, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, das, das und das hat mich gestoppt oder wie auch immer, dann hat der andere vielleicht Ideen. Also das ist, wenn man da hinkommt, ist das immer der Traum, wobei ich bei euch jetzt auch so ein bisschen raushöre, dass ihr möglicherweise häufiger Situationen habt, wo das mit dem, da ist noch kein Nachfolger da, relevanter wird und das ist ein riesen Motivationskiller. Also das ist das, was uns eigentlich über all unsere Prozesse rettet. Der Wissensgeber ist, warum auch immer, nicht so sehr an Bord. Entweder bringen wir genug Enthusiasmus mit und sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was ist das eigentlich, was wir hier beitragen? Was ist das, warum? Wie machen sie das? Wir als Wissensprozessbegleiterin. Oder da sitzt ein Nachfolger und dann gewöhnt man sich eben als Wissensgeber an diesen Nachfolger. Weil, so schön das ist, dass die Führungskraft sagt, mach doch mal ein Voice-Over oder schreib das doch mal in die Excel. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das jemand durchliest, ich weiß es ja selber, wie hoch ist die? Und dann sitze ich hier im stillen Kämmerlein am Ende meiner langen, erfolgreichen Karriere und schreibe traurig und alleine auf, anstatt, was eigentlich viel angemessener wäre, ein Publikum zu haben. Wo ist mein Publikum? So allein fürs Ego. Und da, glaube ich, ist die Rolle der Prozessbegleiterin enorm wichtig, zu sagen, das ist wichtig, ich will das hören. Ich, Jenny, will das tatsächlich hören. Ich finde das spannend, was du hier erzählst. Plus, es ist total wichtig fürs Unternehmen, mal ganz abgesehen davon, ne? Ich will es auch hören. Und ich glaube, das kann viel heilen.
Ja, also ich glaube, du hast aber einen ganz guten Punkt und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen können, nämlich daraus, wenn nämlich diese Asynchronität gegeben ist, ne, dass wir den Nachfolger noch nicht haben, ist es natürlich so, was du ja häufig sagst, ist gerade hinten die ganzen Maßnahmen, Dokumentation etc. pp., da machst du dann nur noch deine Checkpoints, ob er es gemacht hat oder nicht, aber er wird es nicht machen oder nur halbherzig machen. Also ist die Frage, wenn wir ihn dabei begleiten oder wenn wir dann ihm gegenüber sitzen und sagen, erzähl es mir mal und ich mache einen Podcast mit ihm oder ich sage, erzähl mir das, wir dokumentieren das gemeinsam, ist ja ganz, genau. Da ist er nämlich ganz anders.
Und dann das ist das, was uns
ja
rettet. Immer, das, was uns immer rettet. Das ist die Dienstleistung. Wir sitzen da und hören dir zu.
Und der menschliche Teil an dem ganzen Ding. Der menschliche Teil am menschlichen. Und ich würde es sogar ein bisschen mehr als Dienstleistung, als Dienstleistung bezeichnen, ja. Sondern das ist, ja.
Aber das ist. Stefan, bist du noch da? Es kommt gleich wieder ein Herzchen. Nee, Stefan ist Kaffee trinken. Doch,
nee, gar nicht. Ich lausche und genieße. Alles gut.
Okay, dann ist in Ordnung, wegen dem Würfel. Also das Thema, nein, du hast absolut recht, das mit der Audience nehme ich mit. Das ist auch toll. Und auch einfach zu sagen, wir haben diesmal wirklich sehr viel in die Dokumentation reingesetzt, auch bei dem nächsten Fall, wo wir sehr viel reingesetzt haben. Ein Teil der Audience, die für uns wichtig war, war die Gesellschafterin, die mit drin saß. Die war aber Fluch und Segen in einem. Ihr wisst das, wenn der Vorgesetzte drin sitzt, wird nochmal Controlletti-Gefühl erzeugt. Aber die hat das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Die hat das ganz toll gemacht. So, zweiter Fall.
Ja, vielleicht ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir das nämlich noch durchkriegen. Einfach auch, weil es so wichtig ist, auch eure Gedanken dort mitzukriegen. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, Elektronikindustrie, das wir hier gerade im Prozess sind des Verkaufs. Katastrophe, die passiert ist, die gehören einer größeren Industrieholding an. Die Industrieholding hat gesagt, ja, uns geht es momentan nicht so gut, wir müssen es verkaufen. Sind an uns getreten, haben gesagt, wir verkaufen. Wir haben gesagt, ja, gut, machen wir. Und just in dem Augenblick kam eins, der Geschäftsführer kündigt. Das heißt, wir brauchen so oder so. Also wenn wir ein Unternehmen verkaufen, das geht nicht in einer Woche, das geht auch nicht in einem Monat, sondern es dauert zwischen einem Jahr, manchmal sogar zwei Jahre. Wenn der Geschäftsführer weg ist, heißt es, ich muss eine Interimslösung bringen. Oder ich bringe eine endgültige Lösung oder irgendetwas, aber ich muss den Geschäftsführer jetzt finden. Und der andere Geschäftsführer ist relativ schnell weit draußen. Warum geht der denn? Weil er höchst demotiviert war und keinen Bock mehr hatte. Aber das, was er wusste, ist nirgends festgehalten. Weil das Ganze ist quasi wie so ein Satellit gelaufen, das Unternehmen. Von dem Mutterunternehmen hat keiner gewusst, was der wirklich gemacht hat. Das heißt also, was wir gemacht haben, ist tatsächlich, wir haben einen Interimsgeschäftsführer gehabt, auch wieder die gleiche Situation, höchst vertraulich, darf kein Mensch wissen, was wir da tun. Nur zwischen dem Geschäftsführer, und jetzt, das ist natürlich immer so, wir haben nicht sehr viel Zeit gehabt, wir haben, glaube ich, 2 Wochen oder 4 Wochen haben wir Zeit gehabt, um das Ganze umzusetzen. Wir haben nur 3 Sessions mit ihm gemacht. 3 Sessions heißt, weil er musste ja nebenbei noch sein operatives Geschäft jetzt übergeben, oder nicht übergeben, sondern quasi abwickeln. Und das waren dann jeweils Tagessessions, die wir gehabt haben, morgens bis abends. Und was haben wir gemacht? Das war so vielleicht noch etwas, was man normalerweise nicht tun sollte. Der zukünftige Nachfolger von ihm war mit im Raum drin, aber war nicht bekannt, dass er Nachfolger ist.
Oh, das habt ihr jetzt nicht erzählt.
Oh. Das ist schon ganz nah. Ja. Aber du hast gar keine andere Chance, ne? Und das Unternehmen war wahnsinnig davon abhängig, ne? Also er hat es dann während dem Prozess erfahren, war auch kein Problem. Dafür ist er Geschäftsführer geworden, ne? Das gehört nun mal zu seinem Job, dass es manchmal etwas haarig wird. Das, was wir gemacht haben, war tatsächlich, wir haben jetzt hier das erste Mal die Wissenslandkarte mit einem Mindmap-System gemacht. Wir haben The Brain genutzt bei uns, weil wir einfach überzeugt sind, dass es das beste Mindmapping-Tool ist auf Welt. Das kennt ihr wahrscheinlich. Das ist echt cool.
Das Problem ist, der Server liegt in den USA.
Nein, ist halb so schlimm. Wir arbeiten da dran. Aber dass das wirklich cool ist, das Coole wirklich daran ist, dass ich hier, wenn ich zum Beispiel einen Gedanken festhalte, kann ich den verlinken auch zu anderen Gedanken direkt. Also ich habe die Möglichkeit, eine dreidimensionale Mindmap aufzubauen, die auch die ganze Zeit sich bewegen kann und Verlinkungen macht. Das nächste Null.
Jetzt auf die Zeit. Also, wir haben es gemacht. Schön, The Brain hat funktioniert. Das Unternehmen Compliance sagt natürlich, das kommt uns nicht ins Haus. Wir haben übersetzt Thema Dokumentation in OneNote. Wir haben quasi die Struktur in OneNote abgebildet. Der zukünftige Geschäftsführer hat sich das noch keinmal angeschaut, um auf euren Punkt zu kommen, natürlich. Aber er hat jetzt eins, auf das er zurückgreifen kann. Wir sind in dem Prozess, das war das Wichtigste, auf ein paar Bomben gestoßen. Die waren haarig, sehr haarig. Das war nirgendwo. Und da fiel der Begriff zweimal in diesem Expert-Debriefing-Prozess Das halten wir hier aber verbal fest auf der Tonspur. Das wird nirgendwo dokumentiert. Da ging es um Gewährleistungsthemen bei Kunden. Da ging es um bestimmte Kundenansprüche, um eine Zertifizierung, die anstand. Also alles so Bomben, die hochkamen. Ziel war es letztlich, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Wissen in einer Art strukturierten Interviewprozess rüberzubringen. Also, Lessons learned, Learning. Also die Motivation des Experten war kontextbedingt sehr gering, das könnt ihr euch vorstellen. Der zeitlich bedingte angepasste, es war ein sehr komprimierter Prozess, sehr komprimiert. Ich war froh, dass wir zu zweit waren. Wir haben einen Tag gehabt, da haben wir 6 Stunden zusammengesessen in einem Raum.
Also wir haben das quasi in die Notes direkt reingegeben, also in unsere Mindmap direkt reingegeben. Wir haben die Maßnahmen direkt reingeschrieben, weil wir hätten gar keine Zeit gehabt mit Maßnahmenplanung und all diesem. Nee, das ging nur noch darum, die Sachen festzuhalten und möglichst schon das, was er die ganze Zeit erzählt, wo wir in der Interviewtechnik versucht haben, die Sachen rauszuholen, festzuhalten und zu dokumentieren. Und ich glaube, das war auch tatsächlich das Spannendste.
Also jetzt vielleicht mal resümierend. Der Ansatz von Wissensmanagement, Wissenstransfer in der reinen Form, rein im wahrsten Sinne des Wortes, ist gut. Das ist auch unser hehres Ziel. Wir sind mit einer harten Realität konfrontiert worden, in einem anderen Kontext, muss ich ganz klar sagen. Und wir wissen, das wird öfter so vorkommen. Raum für Anregungen, Tipps und Trips, Fragen, whatever ihr habt. Wir haben noch 2 Minuten.
Wir kennen es doch auch so. Also die Realität ist, ich habe es gerade gehört hier beim Expert-Debriefing, die haben quasi, die planen 10 Jahre im Voraus. Das sind Sachen, da schüttel ich mit dem Kopf. Ne? Das ist also bei unseren Fällen auch überhaupt gar nicht machbar und planbar. Wenn wir 3 Monate haben, sind wir glücklich. Und
wir haben auch Prozesse zum Beispiel, wo es keinen Wissensnehmer erstmal gab, habe ich aber noch nicht gemacht. Das könnte Jenny vielleicht, hast du schon mal gemacht? Ja, das wäre vielleicht auch was für euch interessant wäre. Ne? Was macht man, wenn der Wissensnehmer noch nicht da ist?
Bitte immer jemanden interim. An alle, die zuhören, jetzt und später.
Dokumentation ist schön, dass Microsoft noch ein Word auf dieser Welt mehr hat, noch ein Excel auf dieser Welt mehr hat. Wenn da kein Mensch ist, haben wir uns gestern am Abendbrottisch darüber unterhalten, wenn da kein Mensch ist, der zuhört, ist die Qualität dessen, was erzählt wird, ist die Qualität dessen, was am Ende dann auch wieder verstanden werden kann aus dem, was ich mir da zusammengetipselt habe, einfach so minimiert, dass der Wert dessen, was ich dokumentiert habe, die Zeit nicht wert ist, die ich dafür gebraucht habe, um sie zu erstellen. Also immer einen Mensch daneben setzen und sei es, ja, ne, egal. So, weil du kannst nochmal die 2. Frage stellen. So, wenn du aufschreibst, was zum Henker du den ganzen Tag machst, und deshalb lassen wir auch niemanden die Wissenslandkarte alleine anhand eines Fragenkatalogs erstellen. Wenn du das aufschreibst, super, aber ich verstehe es nicht. So, du bist das Zwischenmedium, du bist die Instanz, die nochmal fragt, so Moment, was hast du hiermit gemeint? Kannst du da nochmal, die Dolmetscherin, kannst du da nochmal ein Verb dran machen? Und das ist immer der Schlüssel, auch für die, wo wir eben niemanden haben, der jetzt am Ende das ist. Es braucht immer eine Person, die es übernimmt. Wir wissen, ob wir fachlich orientiert sind, war die Frage. Also quasi, ich mache alles, was aus der Energiebranche kommt, Freddy macht alles, was... Nein, nie. Immer fachfremd, damit wir diese Fragen... Fröhlich, ja, fachfremd auch. Damit wir diese Fragen stellen können. Es gibt den einen Teil... Wo wir das nutzen, dass wir manchmal dann doch aus der richtigen Branche kommen, wenn Skepsis ist, aber nie auf inhaltlicher Ebene. Ja, also, ja, wie soll die denn? Ja, kein Problem, wir haben auch einen Elektroingenieur in unserem Team. Dann kommt der Elektroingenieur, hat trotzdem keine Ahnung von dem, was du da erzählst, aber du hast weniger Skepsis und kannst dich besser in den Prozess reinfallen lassen. Das ist der einzige Grund, warum wir sagen, ja, wir kommen aus demselben Feld, möglicherweise.
Also das Fachliche ist natürlich, bei uns haben wir schon festgestellt, es hat geholfen. Es hat eine Barriere gebrochen. Und zwar, weil ich Techniker bin, konnte ich natürlich Sachen ansprechen. Ich konnte mit Begrifflichkeiten sofort umgehen, die eher, auch wenn ich das Detail wissen habe, aber es langt schon allein, dass ich irgendwann mal Elektrotechnik studiert habe. Und das hat sehr viel geholfen.
Genau, ich unterbreche euch ungern, aber wir wollen...
Willst du?
Wir wollen schauen, dass wir die Onliner für die Abschlussrunde warten. Ihr könnt dann nachher noch beliebig lang weiter.
Stefan, danke dir. Wir haben Abschlussrunde. Danke dir. Ciao. Danke euch.
Ja, ja, genau, ich wir können dann auch gleich ins Wohnzimmer kommen.